das hat mein Weg in die Kunst geprägt, diese Erfahrung in Deutschland, einfach oft vor Dinge zu stehen, die ich nicht verstehe und mich zu fragen, warum sind die relevant und warum ist mir der Weg dahin gesperrt? Wie bin ich erzogen worden? Was habe ich mitbekommen in meinem Leben, das mir fehlt, um das zu verstehen?
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Bildhauer, Videokünstler, Performer, Musiker David Zink-Yi. Im Podcast spreche ich mit David, wie er vom Koch zum Videokünstler, zum Bildhauer und warum alles miteinander zusammenhängt. Hört rein! David Zink-Yi, also Zink würde ich mal als deutsch identifizieren und Yi eindeutig chinesisch. Erzähl mal was zu deinem Nachnamen und ich glaube, es hat auch einen spanischen Hintergrund, weil da werden die Namen immer ergänzt, oder?
Ja, ich meine, du kennst ja meinen Namen, deswegen kommst du auf das Zink schnell, weil viele Leute hören so Xin-Yi und denken so, ah ja, noch so ein Chinese oder ein Asiate. Aber ja, in der Tat, Zink ist deutsch und Yi ist chinesisch, habe ich später gelernt, als ich endlich mal in Guangzhou war, in Canton, und habe das Dorf, wo mein Großvater geboren wurde, gelernt, dass es eigentlich Yu ist und nicht Yi. Mhm. Das wurde damals, als er nach Peru gekommen ist, als ein kleiner Junge, wurden die Namen einfach vereinfacht und Yu wurde einfach Yi, weil die nicht Yu schreiben konnten. Und ja, aus spanischer Tradition, weil wir in Peru eine spanische Kolonie waren, benutzen wir immer den ersten Nachnamen väterlicherseits zuerst, das Zink, weil mein Vater Zink Corvetto ist, also halb Deutscher, halb Italiener, und meine Mutter Yi Yasila. Das Yasila ist nicht ganz klar, wo es herkommt. Ich glaube Baskenland, aber meine Großmutter war halb ja Indianerin, Peruanerin aus den Anden und Spanierin, und diese vier ja ethnische Strömungen quasi haben mich geprägt, und die ersten Nachnamen bestimmen dann meinen Nachnamen. So sind meine Kinder dann auch Zink Campis zum Beispiel.
Mhm, das Yi fällt dann weg.
Genau.
Und dann geht's weiter?
Dann geht's weiter in den Fall von meinen Töchtern, wenn die einen spanischen, mit dieser Tradition jemanden heiraten würden, würden die, keine Ahnung, angenommen, die heiraten mit einem Sohn von dir, halt König Zink heißen.
Mhm. Also. Interessant ist ja bei den Isländern, die nehmen den, da wird der Vorname zum Nachnamen.
Ah ja, ja genau, ja. Die nehmen die Endung. Allerdings, das wird ja oft hier dann
unterbunden.
Ja, also viele Menschen, ich kenne das auch von Kuratoren oder anderen Leuten, die haben diese Tradition, die wollen dann den Nachnamen behalten. Also es könnte sein, meine Töchter wollen dann Zink Campis tatsächlich heißen, und die führen dann einen Strich dazwischen und dann ist ein Nachname entstanden. So, ja. So entstehen diese Nachnamen.
Und du bist in Peru geboren?
Ja, ich bin in Lima geboren, in Peru. Dort bin ich auch groß geworden, bis ich 16 war. Damals war eine ziemlich unruhige Zeit. Fujimori ist an die Macht gekommen. Ja, es war eine schwere Situation mit dem leuchtenden Pfad und mit vielen Guerilla-Gruppen in Peru. Und viele Menschen sind auch ausgewandert. Fujimori kam an der Macht. Und mein Vater wurde einen Job bei der UNO angeboten, UNDP, als Entwicklungshelfer in Afrika. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur, hat aber eigentlich auch Küfer und Böttcher gelernt bei seinem Vater.
Mhm. Böttcher sind Leute, die Fässer bauen, ne?
Genau, genau. Mein deutscher Großvater wurde nach Peru importiert von einer englischen Brauerei. weil dieses Know-how in Peru und in Kolumbien damals gar nicht vorhanden war. Und der wurde aus Deutschland quasi gebracht, um sich um die ganzen Fässer für die Brauerei zu kümmern, zu machen, zu bauen, zu reparieren. Mhm. Und diese Fässer wurden später in die Chemieindustrie benutzt auch, weil das Material des Holzes natürlich ziemlich günstig für diese ganzen chemischen Materialien ist. Durch die Neutralität und die Weichheit, auch später Schießpulver auch, der natürlich nicht mit Metall in Berührung kommen kann. Und so landete sein Know-how in der Gerbereiindustrie. Und mein Vater wurde nach Afrika quasi geholt, um sich um einen größeren kontinentalen Projekt quasi über die Entwicklung der Gerbereiindustrie in Afrika. Mhm. Und so haben meine Eltern dann in Nairobi 5 Jahre gelebt.
Mit dir?
Nein, in der Zeit hatte ich gerade meine mittlere Reife in Peru absolviert und wir machen, oder damals gab es kein Abitur und ich hatte schon immer einen deutschen Pass durch meinen deutschen Großvater und mein Vater bot mir entweder in Peru zu bleiben, was zu studieren direkt oder…
Mit 16?
Ja, das ist…
Geht früher los.
Ja, ja, genau. Wir machen dann so eine ziemlich lange… Grundstudium, genau so.
Und ihr habt Deutsch gesprochen zu Hause?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe Deutsch erst hier in Deutschland gelernt. Damals, ich meine, ich hatte ein bisschen Deutsch in der Schule, aber sehr, sehr archaisch. Und meine Eltern sind dann nach Nairobi gegangen und mein Vater meinte so, und du könntest sonst mit uns nach Nairobi kommen, wir schauen, was dort gibt, oder du nimmst deinen deutschen Pass und wir suchen irgendwas in Deutschland, was dir Spaß macht und gucken, ob du dort irgendwie was machst.
Ach, und die Option, in Lima zu bleiben, war aufgrund der politischen Umstände nicht ideal?
Nein, ich war 16 und ja. Wenn dein Vater dir sagt, nimm deinen Pass und fahr nach Deutschland, ich dachte so.
Sag ich nicht nein,
fandst du gut. Ich fand das aufregend, auf jeden Fall, ja klar, ich fand das spannend, ich wollte die Welt kennenlernen, ich wollte raus ich muss dazu sagen, es ist sicherlich auch eine Entscheidung aus Ignoranz. Also ich glaube, dass in Kenia und in Peru auch eine sehr spannendes Leben auch oder sehr sehr viele Angebote für jemanden wie mich gegeben hätte. Aber ja, weißt du, wie das ist. Schmeckt immer besser woanders.
Und warst du schon in Deutschland gewesen?
Ich war kurz in Deutschland, hatte ich einen zweimonatigen Aufenthalt, als ich 14 vielleicht war, so austauschmäßig. Freunde von meinen Eltern in Bad Homburg, in Oberursel eigentlich. Und das fand ich auch unglaublich spannend. War im Winter, es war voller Schnee. So viel Schnee habe ich nicht mehr in Deutschland gesehen. Nee, das war echt der Hammer. Und das, ich hatte große Lust, das zu machen. Damals wollte ich auch Koch werden. Das war in der Familie ziemlich angesagt.
Du bist richtig Koch?
Ja, ich habe das nicht fertig gelernt. Ich habe die Lehre ziemlich schnell abgebrochen, nach einem Jahr oder so. Ich meine, mein Vater hat eine Lehrstelle für mich gefunden in Hessen, in Laubach, in der Nähe von Vogelsberg. Sehr schöne Gegend, aber total unterschiedlich, wie ich gewohnt war zu leben. Also in dem Wald, in der Gastronomie, so deutsch-bürgerliche Küche. Es war sicherlich nicht schlecht, aber auch ziemlich anstrengend. Ich konnte kein Deutsch, war plötzlich in diesem Betrieb in dem Wald und habe kaum Menschen gesehen, außer wenn ich gearbeitet habe.
Also du bist mit 16 dann nach Deutschland und hast eine Lehrstelle angetreten als Koch.
Genau. Ja. Genau. Und hätten meine Eltern, wären die auf die Idee, mich nach China oder nach Italien zu schicken, wäre ich wahrscheinlich Koch geworden, weil ich das wirklich geliebt habe. Aber ja, irgendwie, also behaupte ich jetzt.
Ja, war dir ein bisschen zu streng?
Ja, es war mir nicht so reich. Ich bin tatsächlich in eine sehr starke chinesische Tradition groß geworden. Bei meinem Großvater hat jeden Sonntag für uns gekocht. Der kam zu einem gewissen Wohlstand und der hat sein eigenes Haus gebaut. In dem Haus, in dem Garten hat er seine eigene Küche gebaut, mhm. wo er tatsächlich jedes Wochenende für die ganze Familie gekocht hat. Hat er auch immer die besten Köche aus seiner Landesgegend engagiert und selber dann ist er quasi so ein sehr ambitionierter Hobbykoch geworden und hat echt also von 9 bis 15 unterschiedliche Gänge-Menüs für die ganze Familie jedes Wochenende geschmissen. Und ich habe natürlich von klein auf mit großen Augen hinter ihm gesessen und beobachtet, wie er diese ganzen seltsamen Gerichten zubereitet. Mhm. Danach sind wir so meine italienische Oma gefahren, die auch uns mit Cannellonis und Panettones und sonst sämtliche handgemachten Pastas und Soßen irgendwie auch verwöhnt hat. Und ja, es war immer so. Und Peru ist auch eine sehr gastronomisch reiche, ja, hat sehr, sehr starke kulinarische Traditionen.
Ich glaube, eins der ersten Kunstwerke, die ich auch von dir gesehen habe, war auch ein Film, den du gemacht hast über Essen und über eine Narrative, wo es einen Text gab über, ich glaube, Erinnerungen an diese genau. Zusammenkünfte der Familie, ne?
Ja, genau. Das ist eine Arbeit, die ich gemacht habe während meines Studiums noch. Es war auch schon eine wichtige Arbeit, weil ich vorher eher performative Arbeiten gemacht habe, die ich auch gefilmt habe, aber wo ich mich immer selber gefilmt habe. Und diese Arbeit war die erste, wo ich die Kamera von mir gedreht habe und andere Menschen sprechen lassen habe. Und ich habe so eine Art Kochbuch gebaut, wo 3 unterschiedliche Porträts entstehen über 3 unterschiedliche Personen, die in unterschiedlicher Art und Weisen über ihre kulinarischen Landschaften, Identitäten, ne? Ja, ist ein schweres Wort, aber ja, genau. Und es geht ein bisschen um die Dekonstruktion davon, was bin ich, wie entsteht mein Selbstverständnis für bestimmte kulturelle Kontexte und die Arbeit habe ich meinem Großvater gewidmet. Der Titel heißt ja auch Dedicated to Yi Jing Wu und genau.
Und erzähl nochmal, du hast dann die Kochlehre hingeschmissen und wie ging es dann weiter?
Ja, die habe ich geschmissen und dann wollte ich unbedingt auch Deutsch lernen. Ich kam ich war dann an diesem Dorf Laubach gebunden und habe dort einige Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, mich dort in das Gymnasium einzuschreiben. Zum Glück hat der Direktor einen Fehler gemacht und durch meinen deutschen Pass mich nicht zu einer Prüfung für Ausländer unterzogen, weil ich konnte echt überhaupt kein Deutsch und also sehr wenig und zum Glück war die Note immer 50%, deswegen habe ich echt wie im Wasserfall versucht zu sprechen, auch wenn ich nicht alles richtig verstanden habe und so ging das halt. Die 11. Klasse war eine Katastrophe, aber die 12. ging dann und dann die 13. Oder war das 10, 11, 12 glaube ich, ich weiß nicht mehr, da die letzte war dann ganz gut und dann habe ich am Ende ein ziemlich okay, ein Abitur gemacht. Und das war spannend für mich.
In Laubach alleine?
Ja, in Laubach alleine, ja. Das war echt eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, so in Erinnerung. Also
hast du kein Problem damit, alleine zu sein?
Nee, es war alles super aufregend. Ich meine, ich bin durch diese Zeit auch Künstler geworden. Ja. Also die Erfahrung einfach so eine konträre Lebensstil plötzlich zu führen, allein und alles selber entscheiden zu können, zu müssen. Und ich habe dann meine eigene Wohnung quasi gehabt.
Geld hast du von zu Hause
bekommen? Ja, meine Eltern waren in Kenia, mein Vater hatte genug zu tun. Die haben das ein bisschen vernachlässigt, aber sich gedacht, naja, da kriegt das schon irgendwie hin. Ich meine, dieselbe Erfahrung hatte mein Vater gemacht, als er von seinem Vater nach Deutschland zum Studium geschickt wurde. Ich glaube, der dachte sich, naja, wird schon irgendwie schief gehen. Mhm. Und das Lernen war auch so wichtig. Also ich habe zum ersten Mal, als ich dieses Abitur gemacht habe, habe mich so gefreut, Tatsächlich, also ich habe dann Mathematikleistung und Kunstleistung gewählt, weil ich dort am wenigsten mit der Sprache tatsächlich so als solche zu tun hatte. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich keine Ahnung, ich kann mich an der Schule in Peru, kann ich mich eher an Freunde und solche Erfahrungen erinnern, aber nicht an dem Stoff, den man gelernt hat. Mhm. Und das hat mich echt wahnsinnig geprägt. Davon abgesehen, dass ich dann immer nach Hause kommen musste und alles übersetzen musste auf Deutsch. Und auch die Begegnung mit der deutschen Sprache hat mich auch wahnsinnig inspiriert und es hat Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie das Deutsche spricht im Vergleich zu dem Spanischen.
Und wie ging es dann, wie ging es nach dem Abitur dann weiter?
Nach dem Abitur wollte ich schon Kunst studieren, dachte ich mir, aber ich habe mich das nicht wirklich getraut, so klar für mich zu entscheiden und habe in München Holzbildhauer gelernt.
Also das heißt, du bist wirklich über den Kunstleistungskurs zur Kunst gekommen?
Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich wollte am Anfang Ingenieur lernen und so und dann kam mein Lehrer, der auch sehr wichtig für mich war, Herr Maas, falls er das hört. Ich glaube, der hat später geheiratet und seinen Namen geändert, aber der meinte so, wie Maschinenbauingenieur, ich dachte, du willst Kunst studieren, ich meine, hast du die besten Voraussetzungen und dann, das war natürlich toll, also als er das sagte, dachte ich mir, ja, vielleicht ist das wirklich was, aber ich hatte natürlich immer im Hinterkopf, naja, wovon lebt ein Künstler, was soll ich damit anfangen und deswegen habe ich erstmal vielleicht eine technische Schule in Richtung Kunsthandwerk, die ich zum Glück gemacht habe.
Was lernt man da? Man lernt dann Schnitzen oder also ja, was genau. Ist die Funktion? Ist es künstlerisch oder ist es wie angewandt?
Es ist eher angewandt und es ist konzentriert auf das Holz natürlich, auf das Holzschnitzen.
Aber nicht Schreiner.
Schreiner lernt man auch und man lernt alle möglichen klassischen bildhauerischen Techniken. Also ich habe das Abgießen und Silikon-Negativformen, positiv-negativ Gipsformen. Auch Steinmetz haben wir gemacht und also ich habe eine recht gute und solide Bildhauerlehrer. Und damals dann, als ich entschied, mich für das Kunststudium zu bewerben, ich glaube, das ist jetzt nicht mal so, aber damals musste man tatsächlich entweder eine handwerkliche Lehre gemacht haben oder zweijähriges Praktikum bei einem Handwerker gemacht haben, um sich für die Bildhauerei bewerben zu können. Mhm. Insofern war das.
Und das in München hast du abgeschlossen?
Genau, in München habe ich das abgeschlossen, gleichzeitig aber im dritten Jahr mich schon für das Kunststudium beworben.
Wo?
Ich habe mich in Berlin in der UdK, in Weißensee und gleichzeitig in München beworben. Und in der UdK wurde ich nicht angenommen direkt, aber in Weißensee wurde ich angenommen und in München wurde ich auch angenommen. Und da ich ja die Lehre, also diese Berufsfachschule unbedingt fertig machen wollte, auch für meine Eltern, habe ich dann in München parallel angefangen.
Und war dir wichtig, wo du studieren wolltest? Bei wem?
Also, das hat sich so entwickelt. Ich muss sagen, ich bin nicht der Schnellste und wundere mich manchmal, wie ich manche Sachen durchgemacht habe, ohne wirklich zu wissen, wo es das hingeht. Damals wusste ich, ich will Kunst machen und damals wusste ich schon, ich will nach Berlin, weil ich schon das Leben in einer Großstadt vermisst habe. Nach der Erfahrung in Laubach und nach München, die natürlich schon eine große Stadt ist, aber ich dachte, ich will einfach nach Berlin. Und das erste Jahr in München war auch, hat mich sehr geprägt auch. Ich habe damals bei Michaela Melian und Pia Stadtbäumer angefangen zu studieren, aber Christine Iglesias war dort. Und ich habe mich einige Male mit ihr unterhalten. Mhm. Ich habe ihr erzählt auch, dass ich nach Berlin will. Ich habe dann auch mit Rebecca Horn gesprochen, die mich, ich glaube, ich wäre auch schon in ihre Klasse gekommen. Mhm. Aber die Christine Iglesias hat über Lothar Baumgarten gesprochen. Sie meinte, naja, schau dir Lothar Baumgarten an. Ich glaube, es könnte spannend für dich sein. Er ist ein super Künstler und das solltest du nicht ignorieren, wenn du dahin willst.
Lothar Baumgarten wurde 1944 im brandenburgischen Rheinsberg geboren und verstarb 2018 in Berlin. Der Künstler studierte 1968 an der Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe, von 1961 bis 1971 an der Kunstakademie in Düsseldorf, unter anderem bei Josef Beuys. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1972 in Düsseldorf in der Galerie Konrad Fischer. Damals fantasierte er in einer Diaschau eine Schiffsreise auf dem Amazonas herbei. 1978 reiste der Künstler tatsächlich ins venezolanisch-brasilianische Grenzgebiet. Baumgarten lebte dort 18 Monate bei den Yanomami. Am Beginn dieser Reise stand die ethnologische Fragestellung: Wie sehen Kulturen im europäischen Blick aus? Ton- und Videoaufnahmen sowie Zeichnungen, Malerei und Fotoarbeiten aus dieser Zeit stellte er 2011/2012 am Museum Folkwang in einer sechsmonatigen Ausstellung vor. Baumgarten galt als Pionier dafür, die Anthropologie in die Kunst eingeführt zu haben. Er arbeitete mit einer Vielzahl an Medien, eine Konstante bildete dabei die Fotografie. Seine künstlerische Tätigkeit war von Installationen und situativen künstlerischen Arbeiten geprägt. Seine Kunst ist in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, darunter in der Deutschen Bank, Kunstsammlung in Frankfurt, in der Fondation Cartier in Paris und der Tate Modern in London. Von 1994 bis zu seiner Kündigung wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen im Jahre 2006 war er Professor an der Universität der Künste in Berlin.
Und damals bin ich in die Bibliothek gegangen in München und habe mir alle Bücher von Lothar Baumgarten geholt, die es gibt oder die es gab damals oder die ich hatten. Der Lothar hatte ja bis dahin keine Kataloge gemacht. Er hatte ja ausschließlich Künstlerbücher. Und ich saß da an diesem Tisch vor, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Bücher und ich habe nichts verstanden. Also ich dachte wirklich so, was soll denn daran Kunst sein? Was ist denn das alles? Warum ist der Typ so wichtig? Ich meine, hat er ja auch nicht vor kurzem seine Einzelausstellung in Guggenheim gehabt und ich meine, da ist ja Documenta mehrmals sowieso Portikus. Und genau, Portikus und auch die Venedig Biennale lag schon etwas her, aber der war auch ziemlich jung, auch Goldener Löwe bekommen und so. Und ich dachte mir, mein Gott, ey, wieso ist das so wichtig? Und ich verstehe gar nichts davon. Warum ist das mir nicht zugänglich? Und deswegen habe ich gedacht, also wenn ich was lernen muss, dann glaube ich, ist es bei ihm, weil bei Rebecca Horn, auch bei Katharina Sieberding oder so, war das mir viel, viel näher. Und das ist eine Erfahrung, die mir ziemlich wichtig ist, weil das hat tatsächlich mich, also mein Weg in die Kunst geprägt, diese Erfahrung in Deutschland, einfach oft vor Dinge zu stehen, die ich nicht verstehe und mich zu fragen, warum sind die relevant und warum ist mir der Weg dahin gesperrt, wie bin ich erzogen worden, was habe ich mitbekommen in meinem Leben, das mir fehlt, um das zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselerfahrung auch, um Künstler zu sein. Mhm. Also einfach ein Bild nicht zu verstehen, trotzdem sich das eineignen zu wollen oder Teil davon sein zu wollen, um später auch das in eine andere Form wieder zu geben. Und ich bin dann nach Berlin gegangen und habe den Lothar getroffen. War eine sehr, sehr witzige Erfahrung auch.
Der hat unterrichtet an der UdK damals noch, hieß es, glaube ich, ne?
Genau.
Oder ADK.
Genau.
Und du bist hingefahren, hast dich vorgestellt und hast gesagt, ich würde gern zu dir zum Studium kommen.
Genau, ich habe einen Termin gemacht bei ihm und wir haben uns getroffen. Ich habe ihm hauptsächlich meine ersten Videos gezeigt, die Salsa und was habe ich noch ihm gezeigt? Ich hatte so ein Video gehabt, wo ich mit mir selbst spreche. Die ersten Videoarbeiten.
Wo die Hände miteinander sprechen, ne?
Ich habe mich doppelt gefilmt an dem Kopf, also von der Seite und mit mir einen Dialog, Monolog quasi geführt, ja. Auf Deutsch und auf Spanisch und
so. Und diese Videos hast du aber im Studium in München angefangen?
Genau, die hatte ich in München im Studium angefangen, war ein Teil von meiner Zwischenprüfung oder so. Und dann damit und mit meiner Mappe, die ja jetzt nicht so hervorragend war, bin ich zum Lothar gegangen und habe mich mit ihm dann getroffen und darüber gesprochen.
Objekte hast du damals nicht gemacht, ne?
Nee.
Also angewandt, gelernt, aber nicht künstlerisch realisiert.
Genau, ich fing an eigentlich, ich habe angefangen schon so eher installative Arbeiten mit Wachs und mit Spiegeln und sowas habe ich mich versucht, aber irgendwann mal meinte die Pia Stadtbäumer so, wo führt denn das hin? Mach doch lieber ein Video, wie du kochst oder keine. Also eigentlich hat sie mich dazu bewegt, angefangen mit dem Video zu arbeiten. Das war echt schon wichtig, dass die mir diesen Impuls gegeben hat.
Die Bildhauerin Pia Stadtbäumer, die 1959 in Münster geboren wurde, lebt und arbeitet in Düsseldorf. Dort studierte sie zwischen 1981 und 88 an der Kunstakademie und war Meisterschülerin bei Alfonso Hüppi. 1988 erhielt sie ein Arbeitsstipendium der Cité Internationale des Arts in Paris. Seit 1999 ist sie Professorin an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Ihre figurativen Plastiken und Rauminstallationen sind meist naturalistisch und oft humorvoll und überraschend gestaltet. Schon früh beginnt sie, anfänglich sehr subtil, unwirkliche Situationen zu schaffen, indem sie beispielsweise Figuren an der Wand oder der Decke platziert und damit die Gesetze der Schwerkraft scheinbar außer Kraft setzt. Erwartungen und gewohnte Wahrnehmungsmuster werden so gestört. Später werden die Irritationen noch deutlicher, indem sie auch bei den menschlichen Darstellungen selbst von einer naturalistischen Darstellung abweicht. Es entstehen etwa Hermaphroditen, merkwürdig erwachsen aussehende Kinder oder fragmenthafte Körperdarstellungen, deren Proportionen verzerrt sind. Von Beginn an experimentiert sie mit unterschiedlichsten Materialien wie Gips, Blei, Papier, Filz, Watte bis hin zu Wachs und untersucht das Verhältnis von Figur zum Raum. Ihre Werke waren in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, unter anderem in Paris, New York, Sydney, Turin, London und Athen.
Und wie war das beim Lothar? Bist du da, hast du da offene Türen eingerannt?
Ja, also der war begeistert und das war jetzt witzig insofern, dass er, ich glaube, länger niemanden aufgenommen hatte und der meinte so, hier, mach dich breit, fang an. Und dann ist er am nächsten Tag gegangen und ich habe später nach einer Woche erfahren, da geht dann zu Vorschusssemester, also ich habe ihm dann
der war quasi überhaupt nicht
ja, da. Ich habe ihm dann 6 Monate nicht mehr gesehen. Der hat dann, die Klasse hat dann allerdings Katharina Sieberding geführt, das war auch ganz schön, die Erfahrung bei ihr, weil sie natürlich ein ganz anderes Umgang mit der Klasse hatte.
Aber das ist ja ziemlich verrückt, das ist ja ganz oft so, zumindest, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals, dass bei Kunsthochschulen hin und wieder dich der Professor mal blicken lässt, aber im Grunde ist das jetzt nicht so ein Studium, wie man sich das irgendwie vorstellt.
Oder? Ja, ja, das auf jeden Fall. Allerdings, ich muss schon sagen, das war schon speziell, weil er natürlich Forschungssemester hatte und ich das nicht wusste und das auch nicht erwartet hatte. Später kam er dann und er war schon regelmäßig da. Ich muss selber auch zugestehen, jetzt, wenn ich auch als Professor oder als jetzt für manche Institutionen wie in der Ateliers auch war und dann bist du eingeladen, dort Korrekturen oder Meetings zu machen, wie man das auch nennen will. Und klar, dann stehst du vor einer Person und unterhältst dich mit denen und dann brauchst du diese Person auch ein halbes Jahr manchmal nicht mehr zu sehen. Ja. Ich meine, ich habe mit Lothar Baumgarten, glaube ich, 3-mal über meine Arbeit gesprochen in 5 Jahren. Mhm. Spannend war eher zu sehen, wie er mit anderen Menschen über seine Arbeit spricht.
Und auch Studierende untereinander, oder?
Und auch Studierende untereinander und auch die Klassen in den unterschiedlichen natürlich Formen. Auch Rebecca Horn, Katharina Sieberding, Lothar, die hatten alle ganz unterschiedliche Formen der Klassenführung. Mhm. Und ja.
Und natürlich die Infrastruktur, oder?
Die Schulen, ja, manche.
Auch die Werkstätten, die du da benutzt
ja,
hast.
Ja, ja, so. Klar.
Du hattest die La Cumbia gerade erwähnt. Das ist ein Video, in dem spanische Musik läuft, die man sofort als solche auch identifiziert, würde ich mal sagen. Es gibt bestimmt einen speziellen Begriff dafür. Und du hast dich selber grün angemalt und läufst mit deinen Zeige- und Mittelfinger wie so eine Figur über deinen grün angemalten Körper und die Finger tanzen zu dieser Musik. Wenn das jetzt halbwegs irgendwie Sinn macht. Und es ist ein wahnsinnig eindrucksvolles Video, was einen so ein bisschen hypnotisiert. Wie bist du dazu gekommen? Also wie hat der auch das andere erwähnte Video La Salsa, da sieht man deinen Unterkörper, die Hosen, wie sie La Salsa tanzen. Wie kam dein eigener Körper in deine Videos?
Ja, also wie ich vorhin ein bisschen erzählt habe, war diese Erfahrung oder die Suche, wo bin ich, wer bin ich, wie bin ich dazu gekommen, das zu sein, wer ich bin und was prägt mich ein, warum entscheide ich an etwas und nicht was anderes. Ich habe mich oft gefragt, was passiert, wenn ich tanze, warum kann mein Körper Befehle geben oder wo kommen die her? Bewegen sich meine Beine alleine oder bin ich in mein Gehirn, der das entscheidet? Und so habe ich in La Salsa in diesen ersten performativen Arbeiten mich immer versucht, diese Suche nach dem Verortung des Ichs ein bisschen zu thematisieren, ist ein komisches Wort, aber es hat mich beschäftigt. Und in La Cumbia war auch so. La Cumbia ist eine Musik aus Kolumbien, ist eine sehr suggestive und packende Rhythmus, afro-karibisch. Und dieses spezielle Stück hat mich immer wieder begleitet. Ich habe es immer wieder gehört und habe immer mit meinen Fingern an meinen Körper getrommelt und den Rhythmus verfolgt. Und dann irgendwann mal habe ich mir vorgestellt, wie das ist, wenn meine Hand sich verselbstständigt und sowohl als Erzähler wie dann auch, also mein Körper so eine Landschaft und dann in eine ambivalente Form oder oszillieren dann immer wieder den Körper so eine Landschaft oder so eine Bühne werden lässt. Das war ein bisschen die Idee und dann auch mich immer gefragt, bin ich der Körper oder die Landschaft oder ist meine Hand oder bin ich meine Hand? Oder das waren diese Gedanken, die ich damals hatte und die ich auch ein bisschen so eine spielerische Form mit dem Video versucht habe, mich anzunähern.
Das erste Mal, dass ich deine Arbeit gesehen habe, war beim Rundgang. Da hat meine damalige Freundin mich mitgenommen, das anzuschauen. Und da hast du aber kein Video gezeigt, sondern riesige Keramiktentakel.
Ja, das war eine Arbeit, die ich über Jahre verfolgt habe in der Uni. Ich habe zwar intensiv mit Video gearbeitet, aber mich immer als Bildhauer betrachtet. Diese Arbeit fing ziemlich früh an in Berlin. Ich habe einen Oktopus gekauft, den ich immer gerne gegessen habe und sehr starke Emotionen und vielleicht Nostalgien auch in mich erweckt hat, weil ich in Peru dann sehr oft gegessen habe und gejagt habe, gefangen habe mit Freunden. Und dann habe ich den auseinander geschnitten und dann fing ich an, natürlich mit ganz anderen Augen, diese Extremitäten, die auf dem Tisch lagen, irgendwie zu sehen und war fasziniert von einerseits die abstrakten Formen, die sich plötzlich ergaben durch die Kreise und die geometrische Symmetrien auch und so. Und andererseits aber den wahnsinnigen erzählerischen Charakter, der diese Form in sich behielten. Dann war ich andererseits auch schockiert von diesem brutalen Eineignungsprozess, den ich gerade machte, indem ich den Namen schnitt und aß und dann aber gleichzeitig die Form. Dann hat mich dann interessiert, den abzugießen und der für mich in eine andere Form wieder zu reproduzieren oder diesen Moment festzuhalten. Und Da kam ich auf die Idee, die einzeln in Keramik zu machen, weil das Material mich auch schon immer fasziniert und verfolgt hat, aus meiner Kindheit und auch aus dem Haus von meinem chinesischen Großvater. Und so fing ich an. Das war technisch ziemlich kompliziert. Ich habe selber dann eine Technik entwickelt, wie ich den aufbauen kann, weil die natürlich hohl sein müssen. Und so habe ich immer jedes Jahr ein oder zwei gemacht zwischen den Videoarbeiten, die ich gleichzeitig gemacht habe. Und
so. Das ist ja irgendwie was, was deine Arbeit auch prägt, dir besonders herausfordernde Aufgaben zu setzen irgendwie, oder? Also du hast ja auch jetzt die Skulpturen, die gerade in London ausgestellt sind und die Oktopusarme, aber auch, also das ist alles sehr, da gehört quasi der komplexe Prozess zur ästhetischen Wahl.
Ja, es gibt einen Reiz dort, wobei ich schon nicht das primär das mir vor Augen halte, aber es kommt natürlich das Ziel, eine bestimmte Form zu erreichen und man merkt dann, dass das Material auch an seine Grenzen gezogen wird. Ich meine zum Beispiel jetzt die Objekte in London sind sehr durch den Ofen bestimmt, ne? Und ist die Frage, hätte man einen größeren Ofen, würde man das schaffen, dass solche Objekte mit diesen Formaten tatsächlich größer produziert werden können? Das müsste man herausfinden. Ich bin auch jemand, der sich wahnsinnig gern in den Prozessen hineinschmeißt. Und ich meine, solche Objekte kannst du ja nicht in die Produktion in Auftrag geben. Die leben ja auch wie ein Gemälde quasi von dem Ringen damit und von den Entscheidungen und mit dem Tanzen mit dem Material. Ne? Eigentlich sind die Protagonisten und ich versuche die Plattform zu geben, dass die irgendwie entstehen. Also es ist ein bisschen so wie mit der Musik, mit der ich mich auch länger auseinandergesetzt habe, wo ich dann irgendwann mal gemerkt habe, wenn ich nicht tiefer irgendwie in die Materie steige, kann ich auch nicht darüber reden. Also
was ja total interessant war damals, ich habe die erste Liste gemacht, das ist diese junge Nachwuchsmesse in Basel. Und da hatten wir von dir drei große Fotos dabei. Wir hatten eigentlich überhaupt nicht die Idee, ein Video zu zeigen, wo drei Barit-Fotos, Kopf, Bein, irgendwie sowas. Und dann haben wir aber zusammen in einer Wohnung gewohnt von einer Freundin von mir, die damals in Basel studiert hat, alle zusammen in einem Zimmer. Und kam irgendwie auf die spontane Idee, ihren Fernseher mitzunehmen und den auf der Liste auf einen Stuhl zu stellen und die La Salsa abzuspielen. Und oder die Cumbia abzuspielen, die La Salsa hatten wir, glaube ich, auf einer Projektion dabei.
Genau, wir hatten einen kleinen Projektor, glaube ich, wo La Cumbia und La Salsa gezeigt wurden. Ich meine, es war ja eh eine wilde Zeit. Du wolltest ja eh alles irgendwie gleichzeitig zeigen. Und wir haben dann noch das Fernsehen mitgenommen, Nahum und deine Hände auch noch gezeigt.
Genau.
Und dadurch könntet ihr natürlich irgendwie schnell und spontan unterschiedliche Arbeiten zeigen und dann Leute, die Interesse hatten, dann schnell zwischen den Projektionen, den Fotos und die Arbeiten auf den Monitor hin und her.
Ja, das war insofern, glaube ich, ein Glücksgriff, weil dann kam der Direktor vom Museum of Contemporary Art in Los Angeles vorbei und fand das gut, weil er natürlich vielleicht auch eine andere Lesart hat, aufgrund der südamerikanischen Präsenz irgendwie in Los Angeles und hat diese Arbeiten gekauft für damals, also weiß ich nicht, paar tausend Euro und ich war so aus dem Häuschen, weil das immer mein sozusagen größtes Ziel war, an Museen zu verkaufen und habe das dann eben allen möglichen Leuten erzählt und dann kamen Ivan Wirth und Manuela Hauser vorbei, mit denen du ja auch seitdem jetzt 20 Jahre, so, also weiß ich nicht, mit denen 19, mit uns 20 Jahre zusammenarbeitest. Und dann hat sich ja total, so wie das ja oft im Kunstbetrieb ist, es gibt sozusagen eine Bestätigung durch die Galerie, eine zweite durch ein Museum, eine dritte durch eine wichtige Sammlung. Das war ja an erster Stelle die Sammlung Hauser und Wirth und dann die Galerie. Vorher hatte schon Harald Falkenberg, über den Lothar, glaube ich, kam das, ne? War es gekauft? Oder wie kam das mit Lothar Falkenberg?
Harald Falkenberg? Ja, das war zufällig durch einen Assistent von von Christiane Möbus, der Markus Wirtmann. Der hat bei Harald hatte gute Kontakte mit ihm und hat eine Ausstellung geplant mit Kollegen und junge Künstler, und er hat mich eingeladen, dort was zu zeigen. Das war tatsächlich ein auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil der Harald hat, der hat sich echt auch in diesen früheren Videos sich sehr dafür begeistert und fing an, sehr schnell meine Arbeiten zu zeigen. Es kamen ja auch später Leute wie Carol Greene oder so, die auch La Cumbia schon daher kannten.
Ja.
Für mich war das alles extrem neu und fremd.
Der 1943 geborene Hamburger Jurist und Unternehmer Harald Falkenberg hat eine der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst aufgebaut. Sie umfasst 1900 Arbeiten internationaler Avantgarde-KünstlerInnen, darunter Werkgruppen der Wiener Aktionisten und Martin Kippenberger, aber auch große Installationen von Jonathan Mese und Thomas Hirschhorn. Seit 2001 wird die Sammlung im Ausstellungshaus auf dem Harburger Phoenix-Gelände im Rahmen von Wechselausstellungen öffentlich gezeigt. Von der internationalen Fachzeitschrift Art News wird Harald Falkenbergs Sammlung zu den 200 Besten der Welt gezählt. Seit 2011 gehört sie zu den Deichtorhallen Hamburg. Carol Greene ist eine amerikanische Kunsthändlerin aus Massachusetts. Nach ihrem Bachelor in Harvard zog sie nach New York City, wo sie in der John Good Gallery in Soho zu arbeiten begann. 1995 eröffnete sie ihre eigene Galerie mit dem Namen Greene Naftali im New Yorker Stadtteil Chelsea. Die Galerie zeigt zeitgenössische Kunst in verschiedenen Medien wie Malerei, Video, Musik und Mode. Ihre Galerie wurde in mehreren Top-Galerienlisten vorgestellt, darunter in Flash Art, Modern Painters und Artnet.
Aber was eben interessant ist, es gab diese Riesenaufmerksamkeit, du wurdest zur Manifesta eingeladen, ja, überall war sozusagen, wir hatten dann wieder eine Ausstellung, die erste Einzelausstellung kurz danach ohnehin geplant gehabt, mit einer 3-Videoprojektion, die du in Kuba gemacht hattest, die hat dann sofort die wichtigste Medienkunstsammlung damals, die Ingvild Goetz, gekauft, und dann haben wir die zweite Ausstellung gemacht mit diesen gerade beschriebenen Oktopus-Tentakeln.
Genau.
Und die Leute waren mehr als irritiert und haben nicht verstanden, wie ein Videokünstler, ja, der auch quasi, wo irgendwie klar ist, worum es geht, um Identität, um Kultur, um Herkunft, auch um Tanz, um Salsa, um Musik. Wieso macht er jetzt Keramik-Tentakel? Wie ist es für dich, in der künstlerischen Praxis, ist das alles eins?
Ja, also man muss vielleicht sagen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich bin echt nicht das Schnellste. Du hast damals tatsächlich das gut beschrieben, das ging ja so los, und ich habe zwar nicht so bewusst, aber im Hintergrund hielt ich schon den Kopf. Ich meine, du hast erfolgreich alles auch verkauft, und das waren die letzten 6 Jahre meines Lebens, und das war ziemlich geballt. Dann kam die Keramik als nächstes, und für mich gab es da kein Bruch. Aber klar, also dadurch, dass zuerst nur die Videos so stark gezeigt wurden, rezipiert wurden, ich kann mich erinnern auch, dass eine Journalistin oder jemand einen Artikel darüber schreiben wollte, und dann hat sie das abgesagt. Die hat mir andere Gründe gegeben, aber ich glaube,
klar, viele konnten überhaupt nichts damit anfangen. Ja,
genau so.
Aber ich finde eben interessant, ich weiß nicht, das ist jetzt ja 20 Jahre her, ne? Weil aus der künstlerischen Praxis heraus spielt es doch alles gar keine Rolle, sondern man hat irgendwas, was man zum Ausdruck bringen will, und dann findet man die Form dafür, ob das eine Palme aus Aluminium ist und Edelstahl, ein Keramiktentakel oder ein Video.
Ja, das Medium hat mich auch nie wirklich interessiert. Ich habe auch nicht, glaube ich, so medienrelevante Werke oder mich im Sinne von, oh, das muss bildhauerisch speziell sein oder in der Video oder filmisch oder so. Ich hatte schon immer ein Projekt oder eine Idee, die ich verfolgt habe, und die hat dann das Medium bestimmt. Und natürlich will man danach das Medium auch gerecht werden, aber das war jetzt keine primäre Sache, die für die Arbeit relevant war. Und ja, also ich bin auch schnell gelangweilt. Also ich mache eine Arbeit und dann bin ich schon an andere Sachen denken. Aber zum Beispiel das mit der Keramik hat ewig gedauert, bis ich endlich mal so ein Studio aufstellen konnte und auch mir auch getraut habe, das selber zu machen und das zu produzieren und selber auch den Ofen zu betätigen und so. Und erst jetzt nach 3 Jahren, also letztes Jahr hatte ich auch die erste Ausstellung in Zürich bei Hauser und jetzt die zweite bei dir in London.
Puren Keramik.
Genau, ja. Mit reine abstrakte keramische Objekte, Steingutobjekte, die alle aus meinem Studio herausgekommen sind. Und ja, und das ist, wenn man zurückblickt, sind das 4 Jahre. Ich hätte vielleicht gleich nach dem Studium mir vorstellen können, ich will mit Keramik arbeiten, wie mache ich das am besten? Aber zuerst hatte ich andere Sachen,
Nee, was ich eher meine, ist, es gibt ja, wenn man sich das jetzt auch, wenn man dir zuhört und wenn man über das Kochen und diese ganze, ich weiß nicht, der Oktopus hat, glaube ich, auch noch eine mythologische Bedeutung in Peru, oder?
Nee,
Gibt es nicht diese Legende der Schiffe, die in den Abgrund gezogen wurden?
Ja gut, das ist eine universelle Spekulation, natürlich, Jules Verne und solche Sachen. Aber das war für mich jetzt weniger, also es war auch eine Form des Fremden, so ein taxonomisch gesehen, ein uns so entgegengesetztes Tier. Ist ja nicht umsonst, dass der in der Neurowissenschaft, in der Philosophie und in der Biologie, der wird ja endlos untersucht, weil er
die Synapsen sind irgendwie so.
Genau, der hat mehrere Merkmale, die wahnsinnig spannend sind.
Isst du noch Oktopus?
Als schweres Herzens, aber ich kann nicht anders. Ist einfach zu lecker.
Es gibt ja viele Leute, die essen keinen Oktopus.
Ich weiß,
ja, ich wurde schon mal ausgeschimpft.
Ja, ich habe zum Beispiel mit dem Ralph Rue auch darüber gesprochen, weil er auch einen Artikel mir gezeigt hat, einen Film, glaube ich, wo der Oktopus Sachen sammelt und ordnet. Und er meinte so, der ist eigentlich ein Kurator, ich kann den nicht essen. Fand ich
ein Kollege.
Super. Genau, ist ein Kollege, ja, genau.
Aber eben, wenn man eben das auch mit diesem Kochfilm und so, wenn man das sozusagen einordnet, ich frage mich, hat sich das jetzt mittlerweile verändert? Also nicht nur jetzt im Blick auf deine, jetzt hast du ja so viele Biennalen, Museumsausstellungen gehabt, viele große Galerienausstellungen. Da haben die Leute jetzt, glaube ich, verstanden, was du machst. Zumindest die irgendwie in diesem Betrieb drin sind. Aber glaubst du, es ist immer noch so, dass die Leute mit so Medienbrüchen, also die Kunstöffentlichkeit nicht klarkommt, dass sie sagen, wie kann denn das sein, dass es da einen Wechsel gibt oder dass es sozusagen um die Sache geht und nicht um das Material?
Ja, ich meine, du hast ja auch selber jetzt so eine intensive Instagram-Karriere gelegt und du weißt ja, wie schnell so eine Arbeit vergänglich ist. Und wie lang kannst du dich mit der Inhalt von einer Arbeit auseinandersetzen? Da gibt's einen Text, der muss kurz sein, knapp, schnell, bündig. Es muss schnell über die Münde gehen, man muss das verstehen. Man muss schnell auf das Medium, das Format, kann es gehängt werden oder nicht. Das sind sehr pragmatische manchmal sehr pragmatische Führung des Diskurses darüber, und das verändert sich, und das ist schon immer, ich glaube, es gibt in der Kunst für jede Art von Kunst ein Publikum, und man muss sich nicht irritieren lassen, man kann ja nur machen, was man macht.
Und du lässt dich aber nicht stressen, du hast ja, das sind ja Materialien, die du verwendest, um das vielleicht auch mal zu erklären, du hast dann damals einen eigenen großen Keramikofen übernommen, aus einer in Konkurs gegangenen Brennwerkstatt in den Niederlanden. Und so ein Prozess von so einer Keramikglasur ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch eine Blackbox, ja, weil man weiß ja nicht, was rauskommt, genau. Also du experimentierst ja viel mit Oberflächen, mit Statik. Du hast ja da jetzt Sachen in London und auch in Zürich gezeigt, die würde man ja eigentlich nicht für möglich halten, weil das ist zum Beispiel wie so eine Keramikspirale, die wie so ein ja, wie so ein, kann man sich vorstellen, wie ein Gummi, ein Haargummi, aber so ein geringeltes, oder wie früher die Telefonkabel waren, aber das geschlossen, also als Endlosschleife, die eben statisch steht. Und ist ja fast ein bisschen wie eine Form von Meditation, oder? Wenn du die Sache machst.
Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja, weil das, die Form, man muss sich drum kümmern, also die Formen entstehen, man muss auch die Techniken entwickeln, sich vorstellen, ein bisschen so backwards, man muss sich die fertige Arbeit vorstellen und dann musst du dir vorstellen, okay, wenn das glasiert wird, muss das in eine gewisse Form gestützt werden, aber dann muss es vorher auch im Schrotbrand gestützt worden sein und danach muss man das aus den Stützen befreien können, um das glasieren zu können, und davor muss es aber so modellieren, dass es auch schrumpfen kann, ohne die Form zu verlieren. Also es ist immer, du musst die ganze Zeit Kontrolle loslassen und die Form sich selber quasi werden lassen, aber gleichzeitig genügend Hilfe leisten, damit die das schafft. Und jede, also es ist ein bisschen wie so ein Gameboy-Spiel, wo du bei jedem Level plötzlich verlierst und nochmal anfangen musst. Irgendwann mal landest du auf Level 12 und dann kannst du das alles meistern. Also die Spiralen jetzt in London zum Beispiel, ich habe bestimmt 10 Stück schon voll in den Sand gesetzt, bevor eine erfolgreich aus einem Ofen rauskam. Und also es ist eine sehr prozesshafte Geschichte.
Und die Abbildung der Natur, also du hast ja dann über den Oktopus haben wir gesprochen, kurz über die Palmen, du hast ja da Stahlgüsse und unterschiedliche Materialien verwendet, um die Palme, die ja ein, das merkt man ja, fand ich, habe ich ja in dem Prozess erst gemerkt, als wir diese Produktion begleiten durften, was die Natur für Wunder vollbringt, weil wenn man überlegt, dass man so eine Palme nachbaut, würde man ja glauben, das ist gar nicht so kompliziert.
Ja, für mich sind das weniger klare Motive am Anfang. Also ich war damals in Los Angeles, hatte ein Stipendium und bin die ganze Zeit durch die Stadt gefahren und hatte natürlich immer im Bild diese wahnsinnig komplexe Formen der Kronen, der Palmen überall zu sehen, egal ob du fährst, ob du läufst, in einem Horizont oder nach oben schaust oder die urbane Landschaft von Kalifornien, naja gut, von Los Angeles dir anschaust, sind überall wie so kleine Installationen oder wie so kleine Interventionen, diese Palmen auf 35 Meter, 30 Meter, 40 Meter zu sehen, und die haben so eine eigenartige Form, die mich nicht mehr losgelassen hat. Ich fing dann an, sie genauer zu beobachten, und die waren einerseits vielleicht wie so kleine mikroskopische virenartige Konstruktionen, andererseits bisher abstrakte und geometrische Konstruktionen, andererseits natürlich sehr erzählerisch. Jeder in Los Angeles ist, ich meine, es gibt so viele Maler, die auch Palmen, diese Palmen dann malen, silhouetteartig oder so, oder die thematisieren. Ich fing die dann an, aus Papier zu machen, diese fächerartige Blättern, und kam auf die Idee, aus Papier zu machen, was ein Albtraum gewesen wäre wahrscheinlich, weil die sofort kaputt gegangen wären. Und das hat sich dann sich ein bisschen so weiterentwickeln. Aber ich mir ging jetzt erstmal weniger um die Palme als solches darzustellen, sondern um diesen Moment, diese Distribution des Raumes durch den Eingriff von diesen Objekten nochmal auf eine menschliche Ebene, vielleicht kleinere Ebene, miniaturartige, in einen sehr künstlichen Raum dadurch zu stellen. Und
aber interessant ist ja, du identifizierst da was, das löst was bei dir aus, und dann arbeitest du ja über Jahre an diesen Realisierungen.
Ja, in diesem Motiv steckt das tatsächlich das daran, oder ähnlich wie Prozesse wie mit der Musik in Kuba oder so, oder ein anderes Motiv, der auch für mich sehr wichtig geworden ist und ewig gedauert hat, bis ich den richtigen Ort gefunden habe, wo ich das produzieren konnte, war diese aus Stein gut gebrannten Architeutis, dieser riesen Kalamaris, wo auch wiederum mir weniger darum ging, den hyperrealistisch nochmal zu wiederzugeben, sondern ich fand so wahnsinnig inspirierend und auch ein unglaublichen Motiv für eine plastische Arbeit die Tatsache, dass diese Spezie, diese riesen Kalamaris, diesen Architeutis noch nie im Leben gesehen worden ist und der ab und zu in unterschiedlichen Regionen der Welt an den Küsten tot ausgespült wird. Und ich habe noch nie eins gesehen, aber ich habe mir diese Erfahrung als wahnsinnige Erfahrung vorgestellt, wie als ich ein kleines Kind an den Stränden in Peru manchmal tote Seelöwen gefunden habe und ich stundenlang die mir beobachtet habe und mir vorgestellt habe, wie das wohl sein soll, unter dem Meer zu leben. Also irgendwie hat ganz spezielle Gedanken und Empfindungen in mir hervorgebracht und natürlich das Motiv der Architeutis, der natürlich auch ein Molluskel ist, aber jetzt nicht ein Oktopus, hat mich nicht mal losgelassen. Ich wollte dieser Moment eigentlich skulptural festhalten.
Und ist das immer noch so ein bisschen wie der Moment damals, als du hier deinen Professor Baumgarten gesehen hast, irgendwie das Nicht-Verstehen physisch zu...
Also das ist eine der Grundmotivationen bei mir immer, Künstler zu sein. Und wenn ich auch Künstlerkollegen bewundere und die mir am meisten gefallen, ist es meistens etwas, was ich tatsächlich nicht verstehe. Und ich glaube,
nicht entziffern, nicht entschriften, dechiffrieren.
Ja, ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Kunst. Jetzt diese ganzen Postcolonial und Gender und Identität und Veränderung, das ist, was die Kunst machen muss. Einfach das Fremde, das Andere sich anzunähern, versuchen zu verstehen und einfach erkennen, dass das ein Gegenüber ist und dass es ein also dieselbe Berechtigung hat wie ein selbst oder nun die Einsichten, die ein selbst hat. Und dieser Prozess ist ein wahnsinnig spannender Prozess, das zu verstehen, das zu lernen und das sich eigen zu machen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.